Gnade Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, die beiden Verse, die wir heute in der Predigt betrachten wollen, die findet ihr auf dem Gottesdienstblatt. Und die beiden Verse leiten im Grunde das Kernstück des ersten Petrusbriefes ein. Bis dahin in dem Petrusbrief ging es darum, die Gemeinden in Kleinasien zu ermutigen und sie der Hoffnung auf das erlösende Opfer Christi gewiss zu machen. Und dazu möchte ich jetzt noch einmal kurz blitzlichtartig den Inhalt der bisherigen Verse der ersten beiden Kapitel des Petrusbriefes zusammenfassen. Also es ging Petrus in erster Linie darum, den Gemeinden zu versichern, aus der sündigen Welt hat Gott die Christen herausgeholt. Sie sind das auserwählte Volk. Sie sind sein auserwähltes Volk. Und Gott hat seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, für dieses Volk geopfert. Und deshalb setzt dieses Volk seine Hoffnung allein auf Jesus Christus. Und deshalb strebt dieses Volk danach, ein geheiligtes Leben zu führen. Und deshalb richtet dieses Volk sein Leben zur Ehre Gottes aus. Und als Folge werden die bekehrten Christen, also Gottes Volk, zu Fremdlingen in ihrer Umwelt. Und sie werden ausgegrenzt und verfolgt von denen, die der Botschaft des Evangeliums nicht glauben wollen. Und das ist eben leider immer die Mehrheit um sie herum. Doch Petrus setzt alles daran, die Gemeinden mit Blick auf die Bedeutung des Opfers Christi zu ermutigen. Und so gehen wir im heutigen Predigttext im Petrusbrief die folgenden Verse voraus. Das ist 1. Petrus 2, 9 und 10. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Bisher hat Petrus die Basis für das Leben als Christ aufgezeigt, nämlich die Basis ist das Opfer Christi am Kreuz. Die Christen haben eine neue Identität bekommen. Und jetzt beschreibt er im nächsten Abschnitt, den wir heute einleiten, wie sich das Leben der Christen in der Öffentlichkeit praktisch gestalten soll. Er gibt konkrete Anweisungen zum Leben der Christen in ihrer heidnischen Umgebung. Heute behandeln wir den grundsätzlichen Aufruf zu einem Leben zur Ehre Gottes. Und im Folgenden, das ist dann der Briefabschnitt von Kapitel 2, Vers 11 bis Kapitel 4, Vers 11. Dieser Abschnitt ist in mehrere Unterabschnitte aufgeteilt. Und da geht es einmal um das Verhalten der Christen zu ihrer Regierung und zu ihrer Obrigkeit, das Verhalten der Christen gegenüber ihren Herren, beziehungsweise gegenüber ihren Vorgesetzten in der Arbeitswelt. Darüber haben wir tatsächlich schon die Predigt gehört. Am Karfreitag habe ich darüber gepredigt, weil eben in dem Zusammenhang Petrus aus Jesaja 53 zitiert und eben Christi Leiden am Kreuz beispielhaft hervorhebt. Da ging es um Dienen trotz Ungerechtigkeit. Das heißt, der gerechte Herr dient für die Ungerechten und die rechten Diener dienen den ungerechten Herren. Dann geht es bei Petrus weiter um das Verhalten von Christinnen gegenüber ihren ungläubigen Ehemännern und das Verhalten von Christen gegenüber ihren Frauen, Ehefrauen. Er setzt dann die Ermahnungen noch fort, das gehört dann auch noch in diesen großen Abschnitt, und zwar geht es dann darum, wie die Christen innerhalb der Gemeinde untereinander, miteinander umgehen. Und dann beschreibt er noch einmal, dass Christus eben der Herr über diese gesamten Bereiche ist und er beschreibt das Leiden und das Leben von Christus. So, mit diesen interessanten Themen werden wir uns also die nächsten Male befassen Und jetzt geht es eben um den grundsätzlichen Aufruf zu einem Leben zur Ehre Gottes. Und dazu lese ich den Predigttext. 2. Petrus 2, Vers 11 und 12. Liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Und die Predigt habe ich überschrieben, das Leben zur Ehre Gottes. Und ich komme jetzt gleich zum ersten Predigtpunkt, Erkennen der eigenen Stellung zur Welt. Das sehen wir im Grunde in Vers 11a. Mit seiner Anrede, lieben Brüder, zeigt Petrus nochmals die Verbundenheit zu den, seine Verbundenheit zu den Gemeinden, und gleichzeitig nimmt er sie eben auch mit hinein zu Christus. Und gleichzeitig macht er mit der Anrede als Fremdlinge und Pilger deutlich, dass die Gemeinden zwar in dieser Welt leben, aber hier nicht zu Hause sind. Sie haben keine Gemeinschaft mit der Welt. Und er wiederholt hier mit Fremdlinge und Pilger die Formulierungen, die wir auch vorher schon mal gehört haben, im ersten Kapitel, im ersten Vers, an die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen. Und im 17. Vers, solange ihr hier in der Fremde weilt. Die häufige Erwähnung zeigt uns, wie wichtig es Petrus ist, dass die Christen in den Gemeinden verstehen, sie gehören nicht in diese Welt und zu dieser Welt. Sie sind hier Fremdlinge in ihrer Umgebung. Und als solche ist es dann auch normal, keine enge Gemeinschaft mit den Menschen um sich herum zu haben. Bevor sie Christen geworden sind, war das anders. Da waren sie integriert in ihre Umwelt und haben den gleichen Lebensstil gehabt wie die Welt um sie herum. In englischen Übersetzungen wird für das Wort Fremdling das Wort Alien verwendet. Und wenn wir jetzt im Deutschen Alien hören, dann denken wir gar nicht unbedingt an Fremdling, sondern dann denken wir an Außerirdischer. Und das macht es noch ein bisschen deutlicher. Also wir sind hier keine Gastarbeiter in dieser Welt, die sich irgendwie integrieren können, sondern wir sind im Grunde eher E.T., falls das noch einer kennt, der also wirklich nicht in diese Welt gehört. Wir sind, Christen sind anders. Und wenn wir schauen, was Christus selbst dazu sagt, dann denken wir eben an Johannes 8, die Verse 23 und 24. Da spricht Christus zu den Juden und er sprach zu ihnen: Ihr seid von unten her, ich bin von oben her. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr sterben werdet in euren Sünden. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr sterben in euren Sünden. Da macht Christus es nochmal deutlich. Christus ist nicht von dieser Welt. Und wir gehören zu Christus. Und die Juden, zu denen Christus hier spricht, sie gehören zu dieser Welt. Und Christus macht das eben an sich selber fest. Eben in Vers 24. Wenn ihr nicht glaubt, dann, dass ich es bin, dann werdet ihr sterben in euren Sünden. Wer nicht an Christus glaubt, der gehört in diese Welt und wird in seinen Sünden sterben. Und Christus gehört nicht in diese Welt. Er ist nicht in Sünden gestorben, sondern für Sünder ist er gestorben. Und die ihm nachfolgen, werden wie Christus zum Vater kommen. Dazu möchte ich jetzt eben auch nochmal an unseren Lernvers heute erinnern, den Elias uns aufgesagt hat. Und ich fasse ihn noch ein bisschen weiter. Johannes 10, Abvers 24. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm: Wie lange hältst du uns im Ungewissen? Bist du der Christus? Sage es frei heraus. Und Jesus antwortete ihnen: Ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue in meines Vaters Namen, die zeugen von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Also die, die Christus glauben, die seinen Worten glauben, die sind seine Schafe und hören seine Stimme. Sie gehören zu Christus. Aber wer zu Christus gehört, kann nicht in diese Welt gehören, denn Christus ist auch nicht von hier. Johannes 8, Vers 23. Ich bin nicht von dieser Welt, sagt Christus. Das muss uns also klar sein, das müssen wir akzeptieren können. Glauben wir an Christus, glauben wir, dass wir vor Gott Sünder sind, dass nichts Gutes an uns zu finden ist und allein durch das Opfer Christi gerettet werden und nur dadurch Gnade vor Gott finden, so gehören wir nicht in diese Welt, die um uns herum ist, sondern wir gehören zu Christus. Das ist jetzt in dieser Runde, in der wir uns jetzt befinden, wohl nicht so schwer. Wenn wir hier im Gottesdienst sind, wenn wir in der Gemeinde sind, um uns herum schließlich ausschließlich andere Christen sind, dann gehören wir zu einer Gemeinschaft, in der wir uns wohlfühlen. Wir sind Teil dieser Gemeinschaft, wir sind geborgen. Da fällt uns das Bekenntnis zu Christus leicht. Da müssen wir uns nicht scheuen. Doch wie anders sieht es außerhalb dieser Gemeinschaft aus, in der wir uns hier heute befinden? Wenn wir in Kontakt sind mit den Menschen, die Christi Worte nicht glauben, und das ist im Grunde unser Alltag, wenn sie denn Christus überhaupt kennen, dann sieht die Sache doch völlig anders aus. Da sind wir schnell einsam, da sind wir in der Minderheit, da sind wir vielleicht gar nicht richtig dazugehörig. Und es kann uns passieren, wenn wir uns zu Christus bekennen, dass wir gemieden und ausgeschlossen werden. Sei es, dass wir uns im Bekanntenkreis gegen Steuerhinterziehung durch Staatsarbeit wenden, sei es, dass wir in der Fußballmannschaft, in der wir bekennen, dass wir am Sonntagmorgen kein Fußballspiel machen, sondern lieber zum Gottesdienst gehen oder eben nicht an der Abschlussfahrt teilnehmen, wo einfach übermäßiger Alkoholgenuss zum Standardprogramm gehört. Sei es, wenn wir mit Freunden einen Film schauen und während der Film läuft feststellen, dass der Film aufgrund der Handlung oder einiger Darstellungen eigentlich für Christen gar nicht so geeignet ist und den Film vorzeitig beenden. Tun wir das? Trauen wir uns das? Sei es, wenn wir zu einem Ereignis in der Familie eingeladen sind und dieses Ereignis, vielleicht eine Taufe oder Firmung, in einer katholischen Kirche stattfindet und unser Gewissen uns sagt, an der katholischen Messe können wir aber nicht teilnehmen. Wie gehen wir dann um mit dieser Situation? Und ich bin sicher, jeder von uns kann diese Liste noch erweitern mit eigenen Erlebnissen, wo er fragend wurde. Kann ich jetzt bekennen? Oder ist es, wenn ich das bekenne, dass ich ausgestoßen werde aus dieser Gemeinschaft, in der ich mich jetzt eigentlich gerade befinde? In allen genannten Beispielen fühlen wir uns plötzlich als Fremdlinge, obwohl wir uns eigentlich in vertrauter Umgebung befinden. Fußballmannschaft oder jeder andere Sport oder auch eben in der Familie, wenn wir eben Katholiken in der Familie haben. Oder bei der Arbeit oder im Bekanntenkreis. Das sind Menschen, die wir gern haben. Sind nicht Christen, aber natürlich haben wir sie trotzdem gern. Aber dann kommen eben diese Fragen und wie können wir damit umgehen? Wie wollen wir damit umgehen? Unser Bekenntnis zu Christus kann dann Streit hervorrufen. Und die Beziehungen zu den Menschen, die wir gern haben, belasten. Oder uns vielleicht den Platz in der Fußballmannschaft kosten. Dann sagen die, dann brauchst du gar nicht mehr mitspielen. Und deshalb sind wir oft zögerlich in unserem Bekenntnis und wägen ab, wie deutlich wir bekennen wollen. Die Gemeinden in Kleinasien hatten bei einem Bekenntnis zu Christus und gegen die Götter der Völker um sie herum oder gegen den römischen Kaiser weitaus Schlimmeres zu befürchten. Da ging es nicht darum, dass sie aus einer Mannschaft rausfliegen. Da ging es nicht darum, dass sie vielleicht nur ausgegrenzt werden, sondern es ging um Verfolgung. Sie mussten Verfolgung befürchten und schlimmstenfalls eben den Tod. Das ist also eine ganz andere Kategorie, in der sich die Gemeinden in Kleinasien bewegt haben, gegenüber uns heute. Und trotzdem kommt von Petrus die Aufforderung zum Bekenntnis zu Christus und zur bedingungslosen Nachfolge. Für Petrus ist es ganz klar, dass Christen in dieser Welt nicht richtig dazugehören können, sondern Außenseiter sind, die ihre Anerkennung nicht in der Welt finden. Gleichzeitig nimmt er die Gläubigen mit seiner erneuten Anrede, liebe Brüder, in die Gemeinschaft mit Christus oder in die Gemeinschaft der Christen auf und in die Gemeinschaft derer, die Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, als Vater anrufen. Und in 11a, in diesem Vers, den wir gerade betrachten, macht Petrus den Christen also deutlich, in welcher Stellung sie zur Welt sind, sie sich zur Welt befinden. Sie gehören zu Christus und dem Vater und sind deshalb in der Welt fremd. Und doch leben sie in der Welt. Sie sind Teil von ihr und werden durch die eigenen Begierden beziehungsweise durch die Begierden dieser Welt immer wieder versucht. Und damit komme ich zum zweiten Predigtpunkt, nämlich Enthaltung von den Begierden der Welt. Vers 11b. Enthaltet euch von den fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Zuerst wollen wir mal klären, was sind fleischliche Begierden, um die es hier geht. Letztlich sind unsere fleischlichen Begierden natürliche Triebe, die alle zum Selbsterhaltungstrieb gehören, als da sind das Verlangen nach Essen und Trinken, der Geschlechtstrieb, der Mitteilungstrieb. Grundsätzlich sind diese Triebe, diese Bedürfnisse nicht verkehrt. Sie sind alle nützlich zum Überleben. Wir brauchen das. Denn Gott selbst hat uns diese Triebe in der Schöpfung in uns angelegt. Petrus schreibt, beschreibt die Begierden später im 4. Kapitel noch genauer, wo er sagt und beschreibt, wie die Gemeinden früher gelebt haben oder die Christen früher gelebt haben. Denn es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt nach heidnischem Willen, als ihr ein Leben führtet in Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und gräulichem Götzendienst. So, wir müssen jetzt aber eben auf unseren rechten Umgang mit diesen Dingen achten. Das, was Petrus da beschrieben hat, das ist eben schon der Missbrauch. Ne? Also denken wir an unser Bedürfnis nach Nahrung. Natürlich ist es in Ordnung, wenn wir uns satt essen, aber wenn wir dauernd über die Maßen essen, ist es ungesund und schadet uns. Genauso mit dem Trinken. Wir brauchen Flüssigkeit zum Überleben. Bestehen unsere Getränke jedoch in erster Linie aus alkoholischen Getränken, dann nehmen wir Schaden, um es gelinde auszudrücken. Oder der Geschlechtstrieb. Zweifellos notwendig, um in eine eheliche Gemeinschaft zu finden und um Kinder zu bekommen, geben wir unseren sexuellen Lüsten allerdings zu leicht nach. So kommt es schon vor der Ehe zu Unzucht und in der Ehe werden wir unserem Partner untreu und versündigen uns. Letztlich kann auch der Mitteilungstrieb, also die Freude daran, uns anderen Menschen mitzuteilen, oder durch Austausch von Erfahrungen voneinander zu lernen, dazu führen, dass wir Schaden anrichten, wenn wir hinter dem Rücken schlecht übereinander reden oder ja, eben zu unfreundlich miteinander reden, sodass wir eben unsere Beziehungen damit verderben. Auch dazu schreibt Petrus später noch was im 3. Kapitel und da heißt es, denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Und bei Zunge, bei den Ausführungen über die Zunge, denken wir eben auch an den Jakobusbrief. Im 3. Kapitel behandelt Jakobus das sehr ausführlich. Das könnt ihr gerne zu Hause nochmal nachlesen. Jakobus, 3. Kapitel. Der Missbrauch unserer Triebe, so wie ich ihn gerade aufgezeigt habe, hat also in allen Fällen eins gemeinsam. Wir nutzen die Triebe für unser persönliches Wohlgefallen, für unsere eigene Unabhängigkeit. Vielleicht auch in einem Bedürfnis nach gesellschaftlicher Anerkennung, die durch ein Verhalten erreicht wird, das in der Welt möglich, aber von Gott verachtet wird. Und das ist der entscheidende Punkt. Stehen wir unsere Bedürfnisse im Einklang mit Gottes Wort oder im Einklang mit der Welt? in der wir doch Fremdlinge und eigentlich nicht dazugehörig sind. Petrus drängt die Christen der vorübergehenden Freude durch die übermäßige Befriedigung der eigenen Bedürfnisse zu entsagen, da die Erfüllung der Bedürfnisse vom Leben in der Nachfolge Christi ablenkt. Streiten wir für Gott und unsere Seele oder gegen Gott und damit auch gegen unsere Seele? Stattdessen essen wir, um satt zu werden, trinken wir, um den Durst zu löschen, beschränken wir unseren Sexualtrieb auf die Ehe, teilen wir uns einander zur gegenseitigen Erbauung mit geistlichen oder mit praktischen Themen. So setzen wir unsere Triebe richtig ein und stärken unseren Körper und unsere Seele. Enthaltet euch also von den fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Die Formulierung, die Petrus hier verwendet, ist auf ein Verbot ausgerichtet, sagt also, tut das nicht. In Vers 12 hat er dagegen die positive Formulierung für die gleiche Sache, wo es dann im Grunde heißt, tut das und das, nämlich da heißt es, und führt ein rechtschaffendes Leben unter den Heiden. Enthalten ist also so zu verstehen, dass Petrus die Christen auffordert, sich vom fleischlichen Begierden fernzuhalten. Fernhalten von den Bedürfnissen ist hier wichtig. Wir sollen es vermeiden, uns den Versuchungen auszusetzen. Also bin ich auf einer Party eingeladen, auf der übermäßig Alkohol getrunken wird und ich weiß das vorher, so sollte ich vielleicht gar nicht erst dahin gehen. Kann ich am Titel oder an der Vorschau eines Films schon erkennen, dass ich ihn besser nicht sehe, so sollte ich mich dem Risiko nicht aussetzen, den Film zu schauen und mir leise sagen, ach, wenn es nichts ist, dann gehe ich raus und schalte ab. Das ist viel schwerer, als ihn gar nicht erst anzusehen. Oder bin ich verliebt in eine Frau und nicht mit ihr verheiratet? Dann sollte ich nahe körperliche Kontakte vermeiden, weil ich eben nicht davon ausgehen kann, dass ich mich beherrschen kann. Es gibt viele, viele Beispiele, wo eben genau das nicht geklappt hat, wo man sich eben dann nicht unter Kontrolle hat. Also halte ich lieber Abstand und kläre die Verhältnisse. In diesem Zusammenhang bin ich ganz beeindruckt. Die Hannah geht ja jetzt nach Amerika für knapp ein Jahr auf ein College und wir haben uns die College-Regeln mal angeguckt und da sind ja lauter junge Leute, die eben den Versuchungen junger Menschen natürlich ausgesetzt sind und da haben die Regeln aufgestellt, zum Beispiel eben, dass der Besuch von Jungs in den Mädchenzimmern und umgekehrt nur zu ganz bestimmten Zeiten gestattet ist. Oder sind ein Junge und ein Mädchen allein auf dem Zimmer, so muss die Tür einen Fußbreit geöffnet bleiben. Und wenn die Etagenaufsicht den Eindruck hat, die beiden kommen mit dieser Freiheit, die sie da haben, nicht zurecht, dann darf sie die gemeinsame Zeit allein auf dem Zimmer unterbrechen, also dann den Gast jeweils rausbitten. Alkohol ist während des College-Besuchs nicht gestattet, auch am Wochenende oder in der Freizeit nur zu bestimmten Anlässen, außerhalb des Campus und unter Aufsicht der Eltern. Also da sind eine ganze Menge Regeln aufgestellt, wo man sagen kann, das schränkt die ja unglaublich ein. Aber auf der anderen Seite ist es ja zum Schutz. Das College hat also eine klare Ausrichtung auf die Vorrangstellung von Jesus Christus. Und die Studenten, die dorthin kommen, die möchten ihr Leben ja eben auch so ausrichten. Die wissen ja, worauf sie sich einlassen. Und dann könnte man sagen, okay, das sind doch alles brave Christen. Müssen wir denn so strenge Regeln aufstellen? Aber sie tun es gerade deshalb, um sie nicht zu überfordern, sondern das ist ja eben Schutz. Das ist Schutz. Die jungen Menschen sollen sich eben ihrer fleischlichen Begierden enthalten. Und das College hilft dabei auf diese Art und Weise. Also ganz im Sinne unseres zweiten Predigtpunktes. Enthaltung von den Begierden der Welt. Also ermahnt uns Petrus in Vers 11 gewisse Dinge zu tun, so fordert er uns in Vers 12 in einer positiven Formulierung auf, ein rechtschaffenes Leben zu führen. Vers 12. Und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Petrus hat den Nachfolgern Christi in Kleinasien und uns deutlich gemacht, dass sie in der Welt Fremdlinge sind. Aber mit der Aufforderung, führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, wird klar, dass sie die Welt nicht meiden sollen, sondern die eigenen fleischlichen Begierden sollen sie meiden. Eben Vers 11. Denn zuerst geht von diesen die Gefahr für die Christen aus und nicht von den Menschen um sie herum. So wie Paulus den Galatern schreibt im Galater 5, das hat uns der Matthias in der Lesung vorgelesen. Verse 16 bis 26 haben wir gehört und da ging es eben um die menschliche Selbstsucht. Matthias hat aus der guten Nachricht vorgelesen und ich möchte jetzt gerade nochmal die Verse 16, 17 und 24 dazu lesen. Und in der Lutherübersetzung geht es eben um die Begierden des Fleisches und wir hatten eben immer gehört, menschliche Selbstsucht, was das Gleiche ist. Ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Die aber Jesus Christus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Wir sollen uns also als Christen unter die Nichtchristen begeben und ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden führen. Ein autarkes Leben nur in unserer christlichen Gemeinschaft ist jetzt bei unserer Gemeindegröße sowieso nicht vorstellbar, weil wir uns nun wirklich nicht isolieren können. Und die Christen sind, selbst wenn wir mehr wären, ich glaube, bei euch sind es ganz viele in eurer Gemeinde, wo ihr herkommt, Verena, viel mehr als wir hier, aber trotzdem lebt ihr unter den Menschen. Du studierst hier in Osnabrück und hast eben auch nicht nur Christen um dich herum. Es ist also gar nicht möglich, dass wir nur unter Christen leben. Wir leben unter den Heiden, unter den Nichtchristen und sie sind immer in der Minderheit. Aber Petrus bezieht sich eben auch auf die Worte Christi aus Matthäus 5, Verse 13 bis 16. Da geht es um Salz und Licht. Da sagt Christus zu seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Die Christen sollen sich also auf keinen Fall aus der Öffentlichkeit zurückziehen, sondern sie leben mittendrin in der Welt. Und sie sollen Zeugen für Gottes Ehre und Herrlichkeit sein. Das öffentliche Erscheinungsbild der Christen ist wichtig, um die Glaubwürdigkeit des Evangeliums zu unterstreichen. Den Nichtchristen soll es auffallen, dass es etwas anders ist bei den Christen. Die Aufgabe der Christen ist, in dieser Welt ist es nicht nur fein und klein und liebevoll in den Gemeinden miteinander zu leben, gute Gemeinschaft untereinander. Natürlich, zur Glaubensstärkung ist das sehr wichtig. Aber sie sollen eben auch das Evangelium in die Welt bringen. Siehe Missionsauftrag aus Matthäus 28. Deshalb gibt Petrus in den folgenden Versen des Briefes, die wir eben in den nächsten Predigten betrachten werden, Anweisungen, wie sich die Christen gegenüber der Obrigkeit in der Welt, gegenüber den Herren oder Vorgesetzten in der Welt, gegenüber den Ehepartnern, auch mit ungläubigen Ehepartnern, und auch untereinander in der Gemeinde verhalten sollen. Es ist offensichtlich Gottes Wille, dass wir in der Gesellschaft, in der wir leben, als seine Leute erkannt werden. Die Christen sind lebende Zeugen seiner Liebe und Gnade gegenüber Sündern. Wir sind seine Werkzeuge, denn durch unser Leben ruft er die Ungläubigen zu sich. Und wir wissen, dass Christen von der Umgebung beobachtet werden. Und ihnen wird mit Skepsis begegnet. Denn das Evangelium, das die Christen vertreten, klagt die Nichtchristen an, ob wir es wollen oder nicht. Bezeichnen wir uns als Sünder, obwohl unser Leben hoffentlich geordneter abläuft als das von vielen Nichtchristen, so sagen wir diesen Nichtchristen, ob wir es aussprechen oder nicht, dass sie ebenfalls Sünder sind. Sind wir Sünder? Sind sie auch Sünder? Und Sünder, das sagen wir auch, können nicht zu Gott gelangen. Sie werden verderben, wenn sie denn nicht Jesus Christus annehmen. Es ist also normal, dass den Christen mit Widerstand begegnet wird. Christliche Ethik ist Nichtchristen durchaus bekannt und diese achten dann ganz genau darauf, ob die Christen sich an die eigenen Maßstäbe halten oder nicht. Gute Werke sollen das Kennzeichen der Christen sein und dazu führen, dass die Nichtchristen den Wandel der Christen und deshalb Gott die Ehre geben müssen. Ziel ist dabei aber eben nicht die Wiederherstellung der Ehre der Christen, wenn wir ausgesondert sind, wenn wir benachteiligt sind, dass wir uns selbst wieder ins rechte Licht rücken, sondern wir haben jetzt schon mehrfach gesehen, dass die Christen durch Bekennen in der gesellschaftlichen Position abrutschen, sondern allein auf Gottes Ehre soll unser Handeln ausgerichtet sein. Wie wir es im Vater unser beten: geheiligt werde dein Name, Herr. Das ist das Ziel. Oder wie Paulus in Epheser 1, Vers 12 schreibt: damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Gerade die frühen Gemeinden in Kleinasien haben unter Verfolgung und Ausgrenzung gelitten. Und die Apostel waren sich einig, dass nicht Vergeltung die richtige Reaktion ist, sondern nur die Liebe zu Feinden kann die Gräben, die sich aufgetan haben, überwinden. Paulus schreibt an die Römer in Römer 12, ab Vers 17 bis 21, vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben: die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Vergeltung für falsche Anschuldigungen und Verfolgung sollen die Christen ihrem Herrn überlassen. Der wird für sie sorgen. Das beispielhafte Verhalten der Christen soll überzeugend auf die Verfolger wirken und zum christlichen Glauben einladen. Und Petrus ist überzeugt, wenn die Verfolger Christus am Tag der Wiederkehr begegnen, werden sie erkennen, wie Gott an den Christen gewirkt hat und ihn dafür loben. Aber vielmehr noch, durch diese guten Taten, guten Werke, sollen wir eben die Nichtchristen zu Gott hinziehen. Nicht wir ziehen sie, sondern wir sind eben das Beispiel. Und Gott verwendet uns als Werkzeuge. Petrus ist in akuter Erwartung der Wiederkunft Christi und er weiß, dass dies der Gerichtstag für Ungläubige wird. Umso mehr hofft er, dass auch die, die sich schlecht gegenüber den Christen verhalten haben, nach einiger Zeit doch über die Christen staunen und dadurch in die Gemeinde kommen und Christus als ihren Herrn annehmen. Das gute Zeugnis der verfolgten Christen soll als Lockmittel für die Ungläubigen dienen. Und so war es in der Zeit der ersten Gemeinden. Und jeder von uns darf sich fragen, ob er ebenfalls als Lockmittel für die Ungläubigen in seiner Umgebung wirkt oder ob er vielleicht als, sagen wir, christlicher Besserwisser oder als moralischer Übermensch auftritt. Jeder darf sich fragen, ob er sein Leben zur Ehre Gottes führt oder ob er sein Leben allein zu seinem persönlichen Nutzen ausgestaltet. Kommen wir zum Schluss und fassen noch einmal zusammen. Am Anfang eines langen Abschnitts über das Verhalten von Christen fasst Petrus den Gemeinden in Kleinasien ihre grundsätzliche Position in der Welt und Ausrichtung für ihr Leben nochmal zusammen. Sie sollen also erkennen, die eigene Stellung in der Welt erkennen. Sie sind Nachfolger Christi und geliebte Kinder Gottes. Und gehören sie zu Christus, so gehören sie wie Christus nicht mehr in diese Welt, sondern sind Fremde geworden in ihrer ehemals vertrauten Umgebung. Denn als Nachfolger Christi werden sie viele Dinge anders machen, als sie in der Welt üblich sind. Beispiele haben wir uns dazu angesehen. Und dadurch wird ihnen Feindschaft entgegenschlagen, die sie einsam macht in der Welt. Und die Christen erkennen lässt, dass sie der Welt nicht mehr angehören. Diese Aussonderung wird für die Christen mit der Zeit in die Versuchung führen, sich den eigenen oder weltlichen Begierden hinzugeben, die fleischliche Befriedigung mit sich bringen. Aber geistlich von Gott wegführen und damit die eigene Seele gegen die eigene Seele streiten. Denn das Nachgeben eines leidenschaftlichen Verlangens gibt dem Menschen zwar eine vorübergehende Befriedigung und ein Wohlgefühl, aber gleichzeitig findet hier ein Kampf gegen die eigene Seele statt, der am Ende von Gott wegführt. Die Gefahr geht hier nicht in erster Linie von den Menschen um uns herum aus, sondern von unserem eigenen sündigen Verlangen. Daher ist es besser, wenn wir diese Versuchungen gleich meiden und uns nicht selbst oder leichtfertig oder hochmütig in diese Gefahr begeben. Was eben aber nicht bedeutet, dass wir uns von der Welt isolieren. Petrus fordert uns auf, ein rechtschaffenes Leben in der Welt zu führen, mit dem Ziel, Gott zu ehren und dadurch Menschen durch Gott zum Glauben führen zu lassen. Wir müssen verstehen, dass dieses rechtschaffende Leben eben nicht nur tägliche Bibellese und Gebet sowie regelmäßiger Gottesdienstbesuch und Opfergaben oder Spenden bedeutet, sondern in erster Linie bedeutet es, einen Durst danach zu haben, Gott in seiner ganzen Fülle zu verstehen und ein klares Bekenntnis zu Gott zu haben. In jeder Situation, egal was es kostet, egal wo wir sind, ob wir in der Gemeinde sind oder ob wir in der Welt sind. Diesen Durst danach, mit dem sollen wir im Grunde morgens aufwachen und er soll uns den ganzen Tag begleiten bis in den Abend hinein, wenn wir wieder schlafen gehen. Wir müssen uns immer wieder fragen, was es bedeutet, dieses rechtschaffene Leben in der Umgebung, in der wir leben, ja, was es bedeutet, wie wir es umsetzen können. Sei es als Facharbeiter, sei es als Manager, sei es als Arzt, als Hausfrau, als Schüler oder Student, als Bauer, als Sozialarbeiter, als Lehrer, als Mutter oder Vater oder Tochter oder Sohn, als Bruder oder Schwester. Die erste Aufgabe für Christen in der Gesellschaft ist, in Liebe und Heiligkeit für Gott zu leben. Und zwar so, dass der Welt deutlich wird, dass bei den Christen etwas radikal anders ist. Es muss deutlich werden, dass die Lebensanschauungen sich grundlegend unterscheiden. Das Leben der Christen darf keine Gelegenheit zur gerechtfertigten Anklage durch die Nichtchristen führen, bieten. Wir leben die christliche Botschaft der Selbstverleugnung und unser Leben ist auf die Ehre Gottes ausgerichtet. Während in der Welt geht es um Selbstverwirklichung und das Leben ist auf die eigene Ehre ausgerichtet. Es sind also zwei völlig gegensätzliche Ansätze, zwei unterschiedliche Kulturen im Grunde. Und wir müssen sehen, dass unsere Kultur, die Christen kennzeichnet, dass wir uns auch trauen, es draußen zu zeigen und nicht nur hier. Dadurch werden wir vielleicht Fremdlinge in unserer Umwelt. So wie Petrus es den Gemeinden in Kleinasien ebenfalls bestätigt hat. Aber Petrus hat auch den Trost und die Hoffnung über diese Situation hinaus aufgezeigt. Und das möchte ich uns allen und insbesondere dir, Hanna, wo du heute das letzte Mal für ein Jahr in unserer Gemeinde bist, mit auf den Weg geben. dass wir den Mut haben, unser Leben zur Ehre Gottes zu leben. Amen. Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus seid.